Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Abend, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Die Grünen haben die Weichen für den Europawahlkampf gestellt. Ein Parteitag in Dresden beschloss heute das Programm für den ersten Stimmungstest nach der Schlappe bei der Bundestagswahl. Zum Spitzenduo wählten die Delegierten Rebecca Harms und Sven Giegold. Die Vorsitzende der Grünen-Fraktion im Europaparlament Harms setzte sich dabei in einer Kampfabstimmung klar gegen ihre Herausforderin Ska Keller durch.
Liebe Freundinnen und Freunde, danke, ich nehme die Wahl an.
Selbst im Jubel war die Anspannung noch spürbar. Zwar hatte sich Rebecca Harms am Ende überraschend deutlich als Spitzenkandidatin durchgesetzt, doch die Auseinandersetzung mit der jungen Gegenkandidatin Ska Keller hatte Spuren hinterlassen. Ganz bewusst hatte die auf das Thema Generationenwechsel bei den Grünen gesetzt.
Ich will euch schon mal versprechen, neben mir werden Herr Juncker von der CDU, Herr Schulz von der SPD und Herr Verhofstadt von der FDP in jedem Fall alt aussehen.
Mir ist sehr bewusst, dass ich jetzt wirklich schon weit über 30 bin. Aber ich bin immer noch die Gorleben-Aktivistin und ich will immer noch die Welt verändern und ich will das mit euch in Europa.
Ska Keller kann ihre Niederlage gelassen sehen. Hatte sie Harms doch zuvor schon in einer Urwahl zur Spitzenkandidatin der europäischen Grünen geschlagen. In ihrem Wahlprogramm setzt die Partei auf den Widerstand gegen das geplante Freihandelsabkommen TTIP mit den USA. Es bedrohe Bürgerrechte und Datenschutz und öffne den europäischen Markt für genmanipulierte Lebensmittel.
Wir wollen für unsere Lebensmittel selber die Verantwortung und wir wollen in diesem Rahmen ein solches Abkommen nicht.
Auch mit der Forderung nach einer veränderten Flüchtlings- und Klimapolitik setzt die Partei wieder auf grüne Kernthemen und hofft im Mai auf ein zweistelliges Ergebnis. Die Grünen ziehen als eine Partei im Umbruch in den Wahlkampf. Die Gründergeneration kämpft um ihr politisches Erbe. Die Jüngeren drängen selbstbewusst an die Spitze und wollen einen anderen Politikstil. Das hat in den vergangenen Tagen auch Wunden geschlagen. Doch die Partei weiß, dass vor der Europawahl nun vor allem eines zählt: Geschlossenheit.
CDU-Chefin Merkel hat heute offiziell David McAllister als Spitzenkandidaten ihrer Partei für die Europawahl vorgestellt. Nach der Vorstandsklausur in Erfurt sprach sie sich für ein starkes, bürgernahes Europa aus. Der frühere niedersächsische Ministerpräsident McAllister hat angekündigt, sich im Wahlkampf auch vom Koalitionspartner SPD und der eurokritischen AfD abzugrenzen.
Eingerahmt von zwei Damen. David McAllister ist wieder da. Die CDU schickt ihn als Spitzenkandidaten ins Rennen für die Europawahl. Spitzenmann war er schon einmal. Im vergangenen Jahr hatte er in Niedersachsen bei der Landtagswahl keine Mehrheit für eine Regierung zusammenbekommen. Europapolitisch eher unerfahren, das Ziel aber klar vor Augen.
Dass wir Europa fit machen wollen für die Zukunft. Und es geht vor allen Dingen darum, dass dieser Kontinent wettbewerbsfähiger wieder wird. Und deshalb haben wirtschafts- und finanzpolitische Themen eine ganz besondere Bedeutung.
Weitere Themen: Energiewende nach deutschem Vorbild, Datenschutz und weniger EU-Regulierung, dafür mehr Kompetenzen für die Länder. Ihr Sparkurs für finanzschwache Länder soll bleiben.
Das heißt, wir müssen stärker aus der Krise kommen. Und wir sind zutiefst davon überzeugt, dass es Deutschland auf Dauer nur gut geht, wenn es auch ganz Europa gut geht.
In der Großen Koalition will Merkel künftig mehr punkten. Dazu sollen drei Kommissionen Vorschläge erarbeiten zu Themen, die die SPD dominiert. Geleitet werden sollen sie von drei Präsidiumsmitgliedern. Der Bereich Arbeit von Thomas Strubel, gesellschaftliches Zusammenleben von Armin Laschet und Verbraucherschutz von Julia Klöckner.
Mit den neuen Arbeitsgruppenvorsitzenden will die CDU vor allem eins erreichen, sich in der Großen Koalition nicht die Butter vom Brot nehmen zu lassen in den Ressorts, die von der SPD besetzt sind. Ein Anfang ist in Erfurt schon gemacht. Die Christdemokraten wollen sich als die Europapartei positionieren.
Merkel sprach in Erfurt auch die Diskussion innerhalb der Union über den Ausbau der Stromnetze an. CSU-Chef Seehofer hatte zuvor in der Bild-Zeitung noch einmal betont, der Bau großer Stromtrassen nach Bayern müsse noch einmal auf Notwendigkeit und Machbarkeit überprüft werden. Merkel sagte dazu, die Planungen würden sich Jahr für Jahr immer wieder ein Stück ändern, aber wahrscheinlich werde es bei den Haupttrassen bleiben. Wissenswertes rund um die Ökostromreform finden Sie auf tagesschau.de. Auch mehr zum denkbaren Trassenverlauf durch Deutschland. Im Ukraine-Konflikt schlug die CDU-Chefin ähnliche Töne wie Außenminister Steinmeier an. Sie machte sich für Sanktionen gegen Regierungspolitiker in Kiew stark. Sollte die Führung, so Merkel, weiter elementare Bürgerrechte verweigern. Vorerst setze sie aber weiter auf Verhandlungen zwischen Regierung und Opposition. In Syrien gestaltet sich die Hilfe für die Menschen in der belagerten Stadt Homs schwierig. Trotz einer vereinbarten Waffenruhe fehlen heute Schüsse. Auch ein Konvoi der Hilfsorganisation Roter Halbmond geriet unter Granatfeuer. 4 Mitarbeiter wurden verletzt. In der Altstadt von Homs harren seit mehr als anderthalb Jahren bis zu 3000 Menschen aus unter katastrophalen Umständen.
Die Waffenruhe hielt nur einen Tag. In Homs wurde heute wieder gekämpft. Beide Seiten, Regime und Rebellen, beschuldigen sich gegenseitig, den Waffenstillstand gebrochen zu haben. Auch UN-Fahrzeuge gerieten offenbar unter Beschuss. In unmittelbarer Nähe eines Konvois gab es mehrere Explosionen. Unklar ist, ob dringend benötigte Hilfsgüter die Menschen in der belagerten Altstadt auch tatsächlich erreicht haben. Aktivisten vor Ort sagen nein. Das syrische Beobachtungszentrum für Menschenrechte meldet, 2 Lastwagen seien angekommen. Seit 18 Monaten versucht die syrische Armee, die Rebellen in der Altstadt von Homs auszuhungern. Mehr als 2000 Zivilisten sind in dem belagerten Stadtviertel eingeschlossen, ohne Nahrung, ohne frisches Wasser, ohne Medizin. Wir haben Gras gegessen und Samen, meint dieser Mann. Was blieb uns denn anderes übrig? Es ist so kalt, 4 Lagen Kleidung habe ich übereinander und zittere trotzdem, sagt er. Beide konnten gestern die Kampfzone verlassen. Syrische Regierung und Opposition hatten sich auf eine humanitäre Feuerpause geeinigt. Unvermindert grausam ging der Krieg in der nördlich gelegenen Rebellenhochburg Aleppo weiter. Die syrische Armee griff die Aufständischen erneut mit sogenannten Fassbomben an, mit Schrott und Sprengstoff gefüllte Metallbehälter, die aus Helikoptern abgeworfen werden. Gestern gab es noch Hoffnung, das Leid der Zivilisten in Syrien könnte gelindert werden. Doch schon heute ist der Kriegsalltag zurückgekehrt.
Bundesjustizminister Maas plant eine Strafrechtsreform, vor allem bei den Paragraphen zum Mord und Totschlag. Oberstes Ziel sei es, den Tatbestand Mord besser zu definieren, sagte er der Süddeutschen Zeitung. Merkmale wie niedrige Beweggründe etwa seien unter den Nationalsozialisten eingeführt worden. Damit werde nicht die Tat, sondern ein Menschentypus mit Gesinnungsmerkmalen beschrieben. Eine Expertengruppe soll nun Vorschläge machen. Nach dem Feuer in einer Flüchtlingsunterkunft in Hamburg ist ein Minderjähriger als mutmaßlicher Brandstifter ermittelt worden. Der Junge hat nach Polizeiangaben die Tat eingeräumt. Es soll sich um einen 13-Jährigen handeln, der Mitglied der Jugendfeuerwehr ist. Zunächst wurde er in einer Einrichtung für Kinder- und Jugendpsychiatrie untergebracht. Bei dem Brand waren eine Frau und ihre beiden Söhne ums Leben gekommen.
In Spanien ist heute erstmals seit Wiederherstellung der Monarchie ein Mitglied der Königsfamilie vor Gericht vernommen worden. Die Königstochter Christina wurde in Palma de Mallorca zu einer Affäre um Geldwäsche und Betrug befragt. Die 48-Jährige wird verdächtigt, mit dem Korruptionsskandal zu tun zu haben. Ihre Anhörung wird als schwerer Schlag für das Ansehen der Monarchie in Spanien gewertet. Außerhalb des Gerichtsgebäudes versammelten sich mehrere hundert Menschen, um für die Abschaffung des Königshauses zu demonstrieren.
Am 20. Spieltag der Fußball-Bundesliga gab es bisher nur ein Unentschieden, ansonsten Favoritensiege. Die meisten Tore fielen in Bremen, dort gewann Dortmund mit 5:1.
Dortmunds Trainer Jürgen Klopp konnte sich leidenschaftlich freuen über die starke Leistung seiner Mannschaft. Die in Schwarz spielenden Gäste waren von Beginn an überlegen und gingen in der 26. Minute völlig verdient durch Lewandowski in Führung. Die auf 4 Positionen veränderten Bremer schafften es in der ersten Hälfte überhaupt nicht, die Dortmunder zu bremsen. Kurz vor der Pause das 0:2 durch Mkhitaryan, der heute eine ganz starke Partie ablieferte. Nach der Pause legte der BVB erst richtig los. Das 0:3 nach Ecke von Reus durch den Ex-Bremer Friedrich bereits in der 48. Minute. An die typische Dortmunder Spielkunst nach gut einer Stunde erinnerte das 0:4 durch Mkhitaryan. Und auch der 5. BVB-Treffer ist eine Augenweide. Torschütze zum 2. Mal heute Robert Lewandowski. Immerhin kämpften die deutlich unterlegenen Bremer bis zum Schluss und Bundesliga-Debütant Aicicek gelang der Ehrentreffer zum 1:5 Endstand, was die Laune von Werder-Coach Robin Dutt aber auch nicht verbessern konnte.
Der FC Bayern München bleibt nach dem 2:0-Auswärtssieg in Nürnberg zum 45. Mal in Folge ohne Bundesliga-Niederlage. Die Nürnberger hatten aber in der ersten Hälfte hervorragende Möglichkeiten, um in Führung zu gehen. Sie spielten sehenswerten Offensivfußball und hatten solche Szenen wie die des Japaners Kiyotake. Die Bayern dagegen mit hoher Effektivität. Der erste gelungene Angriff bringt sofort die Führung. Mandzukic nach 18 Minuten. 50.000 Zuschauer sahen im ausverkauften Stadion eine hervorragende und mitreißende Partie. Mit Abwechslung und weiter guten Chancen für Nürnberg. Erneut Kiyotake. Nach dem Wechsel sahen die Trainer Verbeek und Münchens Guardiola dann aber eine einseitige Begegnung, die durch Philipp Lahm nach 49 Minuten entschieden wurde. Über 3 Jahre hatte der Bayern-Kapitän keinen Bundesligatreffer mehr erzielt. München gewinnt zum 18. Mal in dieser Saison.
Hier die weiteren Ergebnisse. Freiburg-Hoffenheim 1:1, Frankfurt-Braunschweig 3:0, Wolfsburg-Mainz 3:0. Im Spiel Hamburg gegen Berlin steht es kurz vor Ende 0:3. Bereits gestern unterlag Mönchengladbach Bayer Leverkusen mit 0:1. Morgen empfängt der VfB Stuttgart die Mannschaft aus Augsburg und Schalke trifft auf Hannover 96. Die Tabelle: Bayern München weiter unangefochten an der Spitze mit 13 Punkten vor Leverkusen. Dann folgen wie gehabt Dortmund, Schalke, Mönchengladbach und Wolfsburg. Die zweite Tabellenhälfte führt nach wie vor Hannover an. Frankfurt rückt 2 Positionen nach oben. Bremen fällt auf 13. Freiburg und Nürnberg tauschen die Plätze. Auf den Abstiegsrängen Hamburg und Braunschweig. Am ersten Entscheidungstag der Olympischen Winterspiele sind die deutschen Sportler leer ausgegangen. 2 Goldmedaillen gab es für Norwegen, eine für die Niederlande. Erster Olympiasieger von Sochi wurde der US-Snowboarder Sage Kotzenberg.
Der 20-Jährige schreibt damit Olympiageschichte, denn er gewinnt die erste Goldmedaille in der neuen Disziplin Slopestyle. Beim Ritt über Geländer und Schanzen präsentieren die Athleten waghalsige Tricks und Sprünge. In Abwesenheit von Topfavorit Shaun White zeigt Kotzenberg den spektakulärsten Lauf und wird damit der erste Olympiasieger von Sochi. Bereits zum 7. Mal gewinnt der Norweger Ole Einar Bjørndalen bei Olympia. Es ist seine 12. olympische Medaille insgesamt. Der 40-jährige Biathlet hat im Ziel 1,3 Sekunden Vorsprung vor Dominik Landertinger aus Österreich. Die großen Favoriten holen keine Medaille. Martin Fourcade aus Frankreich schießt ebenso einmal daneben wie der Norweger Emil Hägle-Svensson. Für die Biathleten des Deutschen Skiverbandes war es ein schlechter Tag. Mit Simon Schemp aus Uhingen kommt der Beste auf Rang 15. Trotz fehlerfreier Schießleistung liegt er im Ziel 42,9 Sekunden hinter Bjørndalen. Dies ist auch sein Rückstand für die Verfolgung am Montag. Keine Chance auf eine Medaille hat auch Eisschnellläufer Patrick Beckert. Über 5000 Meter wird der Thüringer Achter. Doch wer der eigentliche Star des Tages ist, zeigt die Anwesenheit des niederländischen Königspaares. Ihr Landsmann Sven Kramer wird seiner Favoritenrolle gerecht. Gold, Silber und auch Bronze über 5000 Meter gehen an die Läufer aus den Niederlanden. Die Grundlage für die erste deutsche Goldmedaille legt Felix Loch. Nach den ersten beiden von 4 Durchgängen führt der Rodler mit knapp 0,3 Sekunden Vorsprung. Souverän vor dem Russen Demtschenko.
Die Lottozahlen. 4, 18, 29, 33, 42, 44, die Superzahl 4. Diese Angaben sind wie immer ohne Gewähr. Weitere Gewinnzahlen finden Sie auf tagesschau.de und dem ARD-Text ab Tafel 580. Und nun die Wettervorhersage für morgen Sonntag, den 9. Februar.
Das Orkantief bei Großbritannien beschert uns nasses, zum Teil auch stürmisches Wetter. Dabei wird es von Westen kälter, sodass die Schneefallgrenze wieder sinkt. Heute Nacht zieht der Regen nach Osten ab. An den Alpen regnet oder schneit es allerdings weiter, sonst teils wolkig, teils klar. Im Westen einzelne Schauer, ab etwa 500 Metern Schnee. Morgen zeigt sich die Sonne im Norden und Osten zum Teil längere Zeit. Vor allem im Süden und Südwesten gibt's örtliche Regen-, Schnee- oder Graupelschauer, vereinzelt auch Gewitter. Der Wind bläst frisch bis stark mit stürmischen Böen, bei Schauern Sturmböen, an der Nordsee schwere Sturm, auf einigen Bergen Orkanböen. In der Nacht Temperaturen zwischen -2 Grad im Süden und +5 Grad am Niederrhein. Am Tag Werte von 3 Grad im Frankenwald bis 10 Grad an der Saale. Am Montag scheint in der Nordosthälfte oft die Sonne, während es im Südwesten Regen- und Schneeregenschauer gibt. Die breiten sich am Dienstag weiter aus. Auch am Mittwoch erwartet uns wechselhaftes Wetter.
Thomas Roth meldet sich wieder um 22.30 Uhr mit diesen Tagesthemen. Kampfabstimmung, wie sich die Grünen für Europa sortieren, sowie Geschichtsstunde. George Clooney bringt NS-Raubkunst auf die Berlinale. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.